Radio 3. Das Gespräch.
Ich bin ja so aufgewachsen. Ich kann nicht weit weg von diesem sozialen Engagement gehen eigentlich. Im Grunde genommen mache ich politische Arbeit, aber das Leben ist politisch.
So beschreibt sich und ihre Arbeit die Theaterpädagogin Hülya Kartschi und nennt als ihre wichtigsten Eigenschaften dafür Neugierde, Geduld und Hartnäckigkeit. Ich bin Katrin Heise und mich hat der Lebensweg von Hülya Kartschi interessiert und ihre Projekte, für die sie diese Eigenschaften braucht. Denn sie macht Theater mit Senioren und Seniorinnen der sogenannten ersten Gastarbeitergeneration. Sie forscht zu Akkordarbeiterinnen der 60er Jahre in Berlin. Oder sie erarbeitet Aufführungen mit migrantischen Familien, in denen ein Kind eine Behinderung hat oder die Mitspieler an Demenz erkrankt sind. Mich hat fasziniert, wie sie mit Geduld großes Vertrauen weckt und so gemeinsame tolle Dinge entstehen können. Denn damit die Projekte gelingen, müssen alle, die mitmachen, frei ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern können.
Ja, das kann ich ja bestätigen. Eine wichtige Aufgabe von Theaterpädagogen ist ja so, die Wünsche, die Potenziale, die Ressourcen von der Gruppe erstmal herausfinden und damit mit diesen Menschen zusammen das Projekt gestalten. Das macht ihnen auch Spaß, das macht mir auch Spaß. Und am Anfang weiß ich nicht, was wir machen können, muss ich erstmal raustasten und herausfinden.
Ich habe natürlich die Ergebnisse gesehen und da kommen die ganzen Protagonistinnen, die ganzen Theaterschauspielerinnen, Schauspieler eben so stark, fröhlich, selbstbewusst rüber. Und Sie sagen, am Anfang ist das vielleicht noch eine ganz andere Gruppe, die sich auch finden muss. Und genau diesen Prozess wollen wir ja vielleicht jetzt auch so ein bisschen nachspüren. So ein Beispiel. Seit Jahren machen Sie Theater mit Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern von Mina e.V. Stellen Sie uns Mina e.V. mal vor.
Ja, Mina Leben in Vielfalt e.V. ist vor 12, 13 Jahren gegründet, bin ich seit 10 Jahren dabei. Diese Anfangidee war Beratung für Menschen, die aus der Türkei gekommen sind und eine familienangehörige Behinderung haben. Einfach. Das war die Idee, Beratung und Wegweiser sein und so weiter. Und wollten sie auch kulturelle Tätigkeiten ausmachen. Und einige Mitbegründerinnen kenne ich schon seit Jahren. Sie kennen auch meine Arbeit von Anfang an. Und sie haben mich nachgefragt. Ich habe natürlich eine große Angst gehabt. Wie kann ich mit Menschen mit Behinderungen arbeiten? Weil bis dahin habe ich immer mit, in Gänsefüßchen sage ich natürlich normale oder keine Behinderungen haben, Menschen gearbeitet. Und könnte man ja sofort Feedback bekommen und dann auch immer aufbauen, das Theaterstück. Jedes Mal ein bisschen mehr. Aber hier war ganz anders. Musste man monatelang mit ihnen arbeiten. Und Geduld muss man haben. Kommunikation muss man schaffen.
Wie aufgeschlossen waren denn eigentlich die Kinder, die Jugendlichen, aber eben auch die Mütter? Ich glaube, es sind vor allem Mütter, mit ihnen Theater zu spielen.
Die Idee war am Anfang nur mit den Kindern arbeiten. Mütter sollten 3 Stunden einfach frei haben. Aber immer jedes Mal sind sie geblieben bei den Proben. Tatsächlich, unsere Theatergruppe ist ja keine homogene Gruppe. Behinderungen von A bis Z und Alter auch von 12 bis 60 Jahre alt, braucht man tatsächlich ehrenamtliche Arbeit und Unterstützung. Ja. Die Mütter waren große Unterstützerinnen und dann wollten sie auch mitspielen. Dann habe ich unser Konzept so entwickelt einfach.
Ich habe sehr farbenfrohe, sehr, sehr, sehr musikalische Stücke gesehen. Was sind da so ein Anfang? Bringen Sie da mit, wir könnten ein Märchen machen oder was bringen Sie da mit?
Ja, tatsächlich habe ich mit den Märchen angefangen, weil alle kennen Märchen, einfach so berühmte Märchen, 1001-Nacht-Märchen. Ein Gerüst habe ich genommen von den Märchen. Ich habe mit den Teilnehmern zusammen entwickelt, gefühlt und was für eine Rolle. Wir haben eine neue Rolle geschrieben, wir haben die Rolle etwas anders gemacht. Zum Beispiel vor 2 Jahren haben wir diese Cinderella gespielt. Unsere Cinderella war eine emanzipierte junge Dame, weil sie so einfach im echten Leben selbstbewusste junge Frau. So haben wir immer Farbe gegeben, zusammen nochmal geschrieben.
Das ist ein langer Prozess, ne?
Sehr, genau, sehr langer Prozess, aber das macht Spaß.
Ich habe jetzt gerade so gedacht, weil es so ein langer Prozess ist, entsteht wahrscheinlich auch so eine Vertrauensatmosphäre, weil was mir nämlich aufgefallen ist, ich habe die Generalprobe eines Stückes gesehen, die Schlangenfrau. Und da ist mir aufgefallen, wie ehrlich die Mütter von ihrer Situation sprechen. Also da fallen eben auch so Sätze, dass sie ihrer Verzweiflung, ihrer anfänglichen Verzweiflung Ausdruck geben, sich jetzt ein Leben lang kümmern zu müssen. Und sie wissen nicht, ob sie die Kraft haben. Und dann kommen aber auch so Sätze wie, es ist ein Gottesgeschenk. Also da muss ja eine ungeheure Vertrauensebene da sein.
Ja, das Wort Vertrauen ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, in solche Theaterarbeit zu machen. Man muss tatsächlich einen Vertrauensraum aufbauen erstmal oder öffnen. Braucht man viel Zeit und auch ehrlich zu sein, weil die Kinder besonders, die Behinderungen haben, sie sind ehrlich. Sie können nicht lügen. Sie schaffen das nicht, wie wir eigentlich. Das kann man auch viel lernen daraus und man muss auch ehrliche Gefühle auszeigen. Und dann baut man langsam dieses Vertrauen und schaut man einen Raum, kann man alles hier reden, weinen, lachen, sauer sein und Wut einfach rauszuschreien. Und dann könnte man tatsächlich Vorschläge machen. Ich habe das und das gedacht, aber was denkt ihr? Mhm. Ich baue alles zusammen. Sie bringen so gute Ideen einfach. Das ist unglaublich große Hilfe für mich.
Sie haben ja am Anfang davon gesprochen, dass Sie selber so ein bisschen Sorge hatten.
Meine Sorge war, ich habe mich gewöhnt, sofort Ergebnisse zu kommen. Aber hier musste man jedes Mal ein bisschen Fortschritt machen, aber manchmal wieder zurückkehren. Oder ein Teilnehmerin wollte vor der Premiere nicht mehr spielen. Dann hinter der Bühne müssen wir zusammenarbeiten, wie wir sie auf die Bühne bringen. Oder einer kann krank werden. Deswegen bauen wir so flexibel unsere Theatergerüst. Einfach jeder kann rausgehen oder nicht mehr spielen oder doch mitspielen.
Sie haben sich verändert und Sie haben Ihre ganze Familie eigentlich mit hineingezogen inzwischen in diese Theaterarbeit, in diese Theaterarbeit mit Mina. Wir hören mal ein paar Sekunden, wo Ihr Enkel in einer der Veranstaltungen, ich glaube, es war die Schlangenfrau, wo er mitgemacht hat.
Genau.
Was hat er gemacht?
Mein Enkelsohn, Janis Arda, er spielt seit Jahren Klavier. Er hat Maskerade, die Walzer von Khachaturian gespielt. Ganzes Stück hat er live begleitet. Mein kleiner Enkelsohn, Nuri Mats, hat mit mir im Technik geholfen. Wir haben Übertitel gemacht zusammen.
Die ganze Familie ist sozusagen mit integriert in die Arbeit. Einen Ausschnitt aus dem Walzer von Aram Khachaturian und zwar gespielt während einer Theateraufführung von Mina Leben in Vielfalt e.V. von dem Enkel meines Gastes, der Theaterpädagogin Hülya Kaci. Sie ist hier im Gespräch auf Radio 3 vom RBB. Eingespielt haben wir das ja jetzt als Zeichen dafür, wie die ganze Familie die Arbeit begleitet. Also Sie haben ja eben erzählt, dass der Sohn, der Grafiker Dennis Keskin zum Beispiel, die Plakate entwirft. Also das ist die eine Seite. Was machen die Projekte mit Ihnen und Ihrer Familie? Aber wie hat sich denn das Projekt auf die Familien der Mitspielerinnen und Mitspieler ausgewirkt?
Am Anfang war ja, das war ein Last für Familie, ein Kind mit Behinderungen haben. Aber durch die Theaterarbeit haben sie gesehen, dass ihr Kind ist ein Spielpartner für sie. Sie haben ja zusammen gespielt, sie spielen ja zusammen auf der Bühne. Und durch ihr Kind sind sie berühmter geworden, sind sie Spaß entdeckt. Zu Hause haben sie auch sie haben mir so erzählt, ich sehe auch auf der Bühne oder bei unserer Arbeit, sie sind Spielpartnerin geworden. Das ist so eine große Veränderungen und schöne Veränderungen
einfach. Man sieht die Freude auch bei Ihnen, also die Ihnen die Arbeit macht. Die Arbeit eben, die Theaterarbeit mit Mina Leben in Vielfalt e.V., das ist aber nur ein einziges Projekt. Ich kann gar nicht alle. Ich glaube, wir kommen nicht dazu, alle Ihre Projekte. Es ist nämlich sehr, sehr vielfältig anzusprechen. Sie sind freie Dramaturgin, sind Theaterpädagogin, Sie schreiben Drehbücher für die Bühne, aber auch für Film. Sie führen Regie. Das sind ja wahnsinnig viele unterschiedliche Projekte. Eins will ich vielleicht noch rausgreifen, weil Ihre Aufgabe dabei so ein bisschen andere ist, nämlich das Rote Haus, Stresemannstraße 30. Das ist einerseits ein Theaterstück von Ersin Montag am Maxim Gorki Theater und andererseits war es eine Ausstellung im Herbstsalon des Gorki. Und Gott sei Dank, die Ausstellung kehrt wieder im Januar. Sie haben über das Leben in diesem Wohnheim recherchiert. Erzählen Sie uns ein bisschen was von der Stresemannstraße 30.
1964 ist die erste Gastarbeiterin aus der Türkei nach Berlin gekommen. Die großen Industriefabriken wie Siemens, wie Telefunken brauchten Frauen einfach mit geschickten Händen. Deswegen, sie haben ja ausgewählt, besonders in den großen Städten aus Izmir, aus Istanbul, aus Ankara. Und dann, die Frauen sind nach Berlin gekommen, peu à peu. Und der Telefunken hat eine schicke neue Wohnheim renoviert in der Stresemannstraße 30 für die Frauen. Sie sind jede Woche 8 Frauen gekommen und am Ende waren 90 Frauen.
90 Frauen in der Stresemannstraße 30.
Genau, aber danach geht ja weiter. Aber unser Fokus war oder ist immer noch 64 bis 69. Am Anfang hatten wir ein Foto, 65, in diesem Wohnheim fotografiert wurde. Und wir haben angefangen, diese Frau zu suchen.
Wer sind denn wir?
Genau, wir sind ein Rechercheteam vom Gorki Theater. Ich gehöre auch zu diesem Rechercheteam. Ich lebe ja seit 25 Jahren hier. Ich kenne viele Frauen im sozialen Bereich, im feministischen Frauenbewegung und so weiter. Das war nicht so schwer für mich, die Frauen zu finden.
Die Frauen wieder aufzuspüren. Die Frauen, die da gelebt haben. Eine davon kennen viele von unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich. Die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin Emine Sefki Özdamar hat auch in der Stresemannstraße 30 gelebt und hat den Frauen, den Arbeiterinnen da in ihrem Roman Die Brücke vom Goldenen Horn ja auch ein Denkmal gesetzt eigentlich. Ne? Welches Material haben Sie gehabt? Also Sie sind von diesem Foto ausgegangen.
Genau. Eine Frau muss ich auch unbedingt nennen, Phyllis Taschken. Sie ist auch leider vor 2 Jahren gestorben. Sie hat so viele Materialien gesammelt, viele Koffer. Ihre Tochter hat netterweise uns gegeben. Sie hat viele Interviews gemacht, viele Zeitungsartikel, Tickets, Fahrtickets, Theatertickets und so weiter und so weiter. Wir haben ja viel Material von ihr bekommen und auch andere Frauen. Edil Laçin, sie war auch aktiv im politischen Bereich und auch Frauen in der Frauenbewegung. Unsere Idee war, die Frauen sind ja hier, die aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit als billigste Arbeitskräfte galten. Aber sie haben ja viel diese deutsche Industrie unterstützt, ihre Arbeit. Aber am Ende waren sie Vorreiter dieser Frauenbewegungen und soziale Arbeit und wie Emine Sevgi Özdamar Literarin geworden, ganz anders geworden. Das ist so ein interessanter Punkt. Wir wollten in der Ausstellung das zeigen eigentlich.
Und das, finde ich, ist auch absolut gelungen, weil man geht, wenn man als Zuschauer da erstmal durchgeht, okay, das sind Akkordarbeiterinnen, die in einem Wohnheim wohnen. Die Vorstellung, die man da vielleicht erstmal hat, wird total gebrochen durch diese Fotos, die da ausgestellt sind, von vielen Feiern, von vielen Versammlungen aber auch, von politischen Aktionen, von Theater wurde da auch gespielt. Es wurde geschrieben. All das haben Sie eben da zusammengetragen. Also, weil ich vorhin von diesen selbstbewussten Frauen gesprochen habe, da begegnet man so vielen davon. Hat Sie das eigentlich überrascht, als Sie da so tief eingestiegen sind?
Ja, ich war ein bisschen überrascht, obwohl ich die Frauen überwiegend gekannt habe. Trotzdem war ich überrascht, weil wir noch mehr interessante Frauen und Geschichte gefunden haben. Und andere Seite war ein bisschen enttäuscht. Warum sind sie immer unsichtbar? Warum erzählt man immer Männergeschichte? Frauengeschichte erzählt man ja sehr wenig. Und diese Geschichte gehört ja auch zu deutscher Geschichte, aber es scheint ja gar nicht, diese offizielle Geschichtsbücher immer noch.
Ja, das kommen die Frauen mit einer ganz anderen Rolle, wenn überhaupt vor. Ne? Also eben als Arbeiterin, als zu Hause sitzende, vielleicht nicht deutsch sprechende Frauen. Und wenn man dann eben dort sieht, mit wie vielfältiger Aktion eigentlich sie sich in die deutsche Gesellschaft eingebracht haben, unter anderem auch Streiks und so weiter, alles dokumentiert da. Ja, politische Parteien wurden gegründet. Mhm. Was ist aus den Frauen geworden? Sie sagen, sie haben viele Lebenswege dann noch über Jahrzehnte später ja auch die Frauen kennengelernt.
Naja, sie sind überwiegend, die lebendige Frauen sind überwiegend über 80 Jahre alt, aber sie sind immer noch aktiv. Zum Beispiel eine Frau lebt Aysel Göksu in Bonn. Sie ist jetzt 83 Jahre alt und sie arbeitet als Ehrenamtliche ein Erzählcafé. Sie bedient einfach die noch ältere Frauen einfach Kaffee und so weiter. Sie singen zusammen. Das ist ein Beispiel. Ne? Sie ist sehr aktiv. Eine andere Frau schreibt ihre Lebensgeschichte ganz fleißig.
Die Frauen treffen sich auch nach wie vor, ne? Oder haben sich lange getroffen. Viele sind jetzt natürlich inzwischen verstorben. Aber das war ein Kreis, der sich dann auch immer wieder getroffen hat.
Genau, das war auch für mich eine Lektion eigentlich. Ich habe auch nachgefragt, wie geht das eigentlich? So über 60 Jahren, ihr seid immer noch eine gute Freundin. Sie besuchen gegenseitig und so weiter.
Kann man selber wieder von lernen. Ne? Genau. Der Herbstsalon, der ist Ende November eben zu Ende gegangen. Aber die Recherche geht weiter.
Genau.
Was recherchieren Sie weiter?
Wir vertiefen gerade. Wir finden immer neue Frauen oder zweite Generation finden wir oder neue Fotos, Fotoalbum oder Fotoarchiv. Und die Ausstellung, eine Inventur 2025, Stresemannstraße 30, geht ja weiter ab 16. Januar und dann bis Juli. Ab Juli gibt es ja einen Intendanzwechsel in Gorki. Dann zeigen wir auch in der Türkei, in Istanbul, nochmal diese Ausstellung. Und Webseite, ein Buch vielleicht.
Also ein Projekt, was ich noch auf jeden Fall weiterziehen
genau,
wird.
Genau, das ist ja Work in Progress, sagen wir. Das geht weiter.
Um eben tatsächlich mal ganz andere Frauenlebenswege von Migrantinnen, von ehemaligen Gastarbeiterinnen nachzuzeichnen, die in diesem Fall, in dem mein Gast damit arbeitet, eben aus der Türkei gekommen sind. Bevor wir noch ein bisschen Ihren Lebensweg, den Lebensweg meines Gastes Hülya Kaci, uns anschauen, wollen wir mal einen ersten Musikwunsch erfüllen. Was würde denn da jetzt passen, Frau Kaci?
Ich würde gerne von Hüsnü Arkan Gemi, Schiff, wünschen, weil Hüsnü Arkan ist mein Jugendfreund und wir haben viel politische Aktivität zusammen gemacht, damals in Izmir. Und Gemi, das Stück erzählt auch unsere Jugendgeschichte, besonders nach dem Militärputsch 1980 sollten viele politische Leute flüchten. Diese Geschichte erzählt es, das Lied.
Die hören wir, bevor wir in ihr Leben eintauchen.
Dönmezsin bir daha geri, deli misin? Ah peşimdir rüzgar, ne yağmurlar dost, ne bir kıyı var deliyim. Ah düşlerim kaldı, yalnızım düşlerim kaldı deliyim. Kime sorsam dönüşüm yok. Nereye gitsem mavi yelkenimde deli rüzgar.
Das war Hüsnü Akan mit dem Titel Gemi, ein Musikwunsch hier im Gespräch auf Radio 3 vom RBB von meinem Gast, von der Theaterpädagogin Hülya Kaci. Sie hatten gesagt, da tauchen wir ganz tief in ihre Jugend eigentlich ein, weil es ein Jugendfreund von Ihnen ist und Sie haben den Militärputsch erwähnt. 1980, Sie sind in den 80er Jahren, Sie sind 1958 in der Nähe von Izmir geboren. Vielleicht da, was hat Ihre Kindheit, was hat Ihre Jugend geprägt?
Genau, ich bin 1958 in Salihli, in der ägäischen Region, in der Türkei geboren, wo damals Homer lebt.
Homer, oh.
Ich bin aber in einer anderen Stadt, einer kleinen Stadt aufgewachsen, wo griechische, muslimische und armenische Menschen gelebt haben, sehr interkulturell. Interkulturelles Leben hat uns geprägt. Meine Mutter war eine ehemalige Fabrikarbeiterin, Analphabetin und in den Hochzeiten hatte er kleine Theaterstücke, Szene gespielt hat. Mein Vater war ein LKW-Fahrer, er hat viel gelesen, viel Gedichte geschrieben. Bildung war sehr wichtig für unsere Familie.
Das haben Sie jetzt, Sie haben eben so nebenbei gesagt, meine Mutter, ehemalige Fabrikarbeiterin, hat in ihren Hochphasen viel Theater gespielt. Also gut, dass Sie es jetzt gleich hinten rangeschoben haben. Bildung war eine ganz wichtige Sache. Also das war,
genau.
Ist das allgemein oder ist das jetzt in Ihrer Familie eine Besonderheit? Wie würden Sie das so?
In unserer kleinen Stadt tatsächlich ist es so. Viele Uni-Besucherinnen und Besucher gab es damals und gibt es auch immer noch. Und wir waren ja 6 Geschwister. 3 sind wir, mein Bruder, meine kleine Schwester, die hier lebt. Und ich habe ja studiert. Die anderen 3 müssen für uns arbeiten. Unterstützt einfach uns.
War die Familienaufteilung so?
Nein, einfach so. Es hat sich so ergeben. Einfach. Entweder wollte einer zum Beispiel nicht studieren. Mein Vater hat immer nachgefragt. Nach der Grundschule willst du weitermachen? Nach der Gymnasium willst du weitermachen? Es hat sich so entwickelt.
Das ist ein schönes Bild, was Sie da zeichnen von einer Familie, wo die Kinder also auch so unterstützt werden und auch so gefragt werden nach ihrem Willen. Also so, sie sind sehr frei erzogen worden.
Relativ. Aber diese Stadt ist ja, diese kleine Stadt ist ein bisschen konservative, sunnitische Stadt geworden, nach der Republik, Türkische Republik. Aber wir sind ja so groß geworden. Eine andere Seite haben wir auch muslimische Bildung bekommen, besonders im Sommerferien. Wir haben viel Korankurse besucht und auch andere Bücher durften wir auch lesen. Deswegen, ich finde das ein großer Gewinn für mich. Ich kenne diese Hintergründe einfach, diese muslimische Hintergründe, sunnitische Hintergründe und auch andere Sachen.
Ihre Eltern haben Wert darauf gelegt, dass Sie religiös gebildet sind, aber streng nach Religion gelebt?
Nee, sie haben auch nicht so streng Glauben gelebt. Wir dürften auch frei, einfach demokratisch, säkular leben eigentlich.
Mhm. Immer. Und dass Sie als Mädchen, Sie, Ihre Schwester, dass Sie die gleiche Bildung bekommen wie die Jungs, das war auch ganz klar offenbar in Ihrer Familie.
Nicht immer klar, aber es hat sich so ergeben. Ich kann so sagen, aber wir haben keine Unterdrückung bekommen. Und mein Bruder, leider ist er vor 4 Jahren gestorben. Er hat studiert und er war ein Vorreiter vom 68er-Bewegung in Izmir, in der Türkei. Die haben irgendwie politisch
also gleich als Familie schon
politisiert. Wir waren politisch geworden oder geprägt irgendwie. Mein Vater hat natürlich nicht so gedacht. Meine Mutter und mein Vater haben gelitten, weil diese 71 gab es ja einen Militärputsch. Mein Bruder war im Gefängnis. 1980 war ich Gefängnis, gefoltert und inhaftiert. Oder viele Sachen haben wir erlebt, verfolgt. Und meine Schwester, kleine Schwester Kadriye Karci, sie ist ja auch berühmt im politischen Bereich. Sie sollte 85 nach Ostberlin, politische Flüchtlinge, gekommen. Natürlich, das war schmerzhaft für meine Eltern. Ne?
Sie denken da jetzt an Ihre Eltern, aber bleiben wir mal bei Ihnen. Also Sie sagen, Sie sind durch Ihren älteren Bruder auch politisiert worden. Und dann, was? Vielleicht müssen Sie die Zeiten, in denen Sie eben erwachsen geworden sind, noch mal genauer sagen. 1971 Militärputsch, 1980 ein Putsch in der Türkei. Was waren das für Zeiten, in denen Sie da gelebt haben?
Besonders zweiter Teil 70er Jahren war eigentlich in der Türkei sehr, es gab viele Demokratiebewegungen und Streiken und so weiter. Wir haben viel gemacht in den Fabriken, in den Uni und so weiter. Aber Gegenpol war auch natürlich sehr stark vom Staat, vom Polizei oder vom Rechten, Radikalrechten. Dann gab es viele heiße Auseinandersetzungen. Eine Seite war sehr Demokratisierung und viel Bewegung, viel Demokratiebewegungen. Andere Seite war genau. Und das war schwierig für alle, aber das war irgendwie schön für uns, für meine Jugendzeit, weil wir aktiv immer Widerstand gemacht haben. Man sagt ja so, Widerstand gewinnt nicht immer etwas, aber öfters mal bekommen wir eine Ehre. Ne? Und dann denken wir auch später, wir haben dagegen etwas gemacht. Wir waren nicht so ruhig geblieben oder weggeguckt und so weiter.
Aber Sie haben dafür ja auch dann starke Konsequenzen tragen müssen. Sie sind verhaftet worden, Sie sind inhaftiert gewesen, Sie haben von Folter gesprochen. Wie haben Sie das verarbeitet?
Ja.
Wie haben Sie das überstanden?
Wahrscheinlich, dass meine Rettung war, nochmal später Theaterwissenschaft zu studieren. Ich habe dadurch auch viel, künstlerisch viel gearbeitet, ehrlich gesagt. Ne? Zum Beispiel 1980 gab es einen riesengroßen Fabrikstreik in Izmir. Tarış, diese Fabrik heißt Tarış, ungefähr 5000 Menschen haben dort gearbeitet in unterschiedlichen Stadtteilen in Izmir. Ungefähr 2 Wochen haben wir die Fabriken besetzt. Und wie gesagt, am Ende haben wir kein Ergebnis bekommen, aber wir reden immer noch heute über diesen Streik, wie wilde Streik, wie Pirburg zum Beispiel, diese 73. Und ich habe einen Dokumentarfilm gemacht zum Beispiel mit meiner Freundin. Das war meine Aufarbeitung eigentlich.
Ja, die Aufarbeitung. Wie lange waren Sie inhaftiert?
Ich bin unterschiedlichen Zeit Kurs immer inhaftiert und im Gefängnis, aber nicht so lange eigentlich wie allen anderen.
Und das hat Sie nicht davon abgehalten, das war nicht, also Sie haben weitergemacht?
Naja, wir müssten abhalten. Dieser Militärputsch, aber trotzdem, wir haben ein bisschen gearbeitet, politisch gearbeitet, bis 85 wurde ich inhaftiert und dann auch 90er Jahre nochmal. Aber war schon ein bisschen lockere Atmosphäre 90er Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, das reicht für mich. Mein Teil habe ich schon gemacht. Jetzt möchte ich gerne wieder studieren und ich würde gerne im akademischen Bereich bleiben. Dann habe ich wieder zurückgekehrt zur Uni und ich habe Theaterwissenschaft studiert.
Sie haben quasi den Wunsch, den Sie als Kind, ich meine, wir haben ja schon über die Familie gesprochen, die eben stark in dieser literarischen und Theatertradition irgendwie stand, haben Sie diesen Jugendwunsch sich erfüllt. Ich muss sagen, dass ich von dieser Geschichte, wie Sie so erzählen, also von Ihrem politischen Widerstand, von der Inhaftierung, von der Giftzeit des Gefängnisses, mich berührt das sehr, wie Sie das sagen. Also weil Sie das wie so ein Kampf, der ganz natürlich ist, man muss für seine Rechte einstehen und ich bin stolz darauf, das getan zu haben. Aber das ist ja eben auch diese Stärke, da überhaupt so durchgehalten zu haben, dann auch in dieser Art von eben Regime, in dem Sie da gelebt haben. Sie haben in der Zeit auch Familie gegründet. Sie haben ihren Sohn bekommen, der später mit Ihnen nach Deutschland gegangen ist. Mhm. Aber so Angst, haben Sie keine Angst gekannt?
Doch, natürlich. Angst ist ja ein Schutz. Mhm. Wir haben immer Angst, aber wir müssen wahrscheinlich darauf etwas machen oder dagegen etwas machen. Natürlich, Angst ist immer dabei.
Als Sie dann angefangen haben zu studieren, waren Sie dann ja schon älter. Mit was für Zielen haben Sie studiert? Was war so eine Vision?
Ich wollte im Film- und im Theaterbereich arbeiten. Das war mein Ziel. Diese Aufnahmeprüfung war ziemlich stark, ziemlich hart. Aber wie gesagt, mein Willen war auch stärker wahrscheinlich. Und dann, ich hatte auch ein bisschen Vorteile, weil ich ein bisschen älter war, die anderen. Die anderen waren 17, 18 Jahre alt.
Genau.
Ich war schon 33 ungefähr, ne? Und 35 sogar. Ich hatte ja auch viele Erfahrungen.
Viele Lebenserfahrungen. Viele schlimme Erfahrungen
gemacht. Deswegen war bei der Aufnahmeprüfung war sehr leicht für mich. Irgendwie habe ich geschafft, diese Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich, ich habe gedacht, schnell muss ich studieren. Und dann haben wir auch schon langsam gesprochen, was mache ich später nach meinem Studium mit meiner Schwester und meinem Sohn. Wir wollten tatsächlich nach Deutschland kommen, nach Berlin kommen, weil ich wusste schon, dass es gab keine guten Arbeitsmöglichkeiten in Izmir oder in Istanbul.
Die Art von Theater, die Sie machen wollten, war die von vornherein eben auch politisch geprägt oder eben auf gesellschaftliche Veränderungen hingerichtet?
Ich glaube ja. Ich bin ja so aufgewachsen. Ich kann nicht weit weg von diesem sozialen Engagement gehen eigentlich. Ich wollte ja auch sagen, es sieht ja sehr unterschiedlich aus, meine Arbeit, aber im Grunde genommen, diese Idee dahinter ist ja auch politisch über die Erinnerungskultur. Hannah Arendt sagt ja, eine wunderbare, gute Widerstand ist zu erinnern. Das ist mein Ziel eigentlich. Im Grunde genommen mache ich ja politische Arbeit, aber das Leben ist politisch eigentlich.
Ja, und das setzen Sie eben im Theater um. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, haben Sie aber schon während des Studiums gedacht, in Izmir komme ich da nicht weit. Mhm. Also da war gar nicht klar, aus dieser Türkei muss ich dann auch weg.
Genau, das war tatsächlich meine Idee so. Und dann war ich ja ab und zu hier, ich habe meine Schwester besucht und dann, ich habe Theatrum, dieses türkisches Theatrum gefunden. Ich habe dort Praktikum gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, ich kann hier leben, wirtschaftlich, ich meine, auch. Und dann auch mein Vorhaben oder mein Know-how kann ich ja hier realisieren.
Genau. Das türkische Theatrum, das seit 1984 hier in Berlin besteht. Also das waren die Anfänge für meinen Gast, für Hülya Karci. Bevor wir auf den weiteren Weg zu sprechen kommen, den sie dann eben zusammen mit ihrem Sohn nach ihrer Trennung von ihrem Mann hier in Berlin vollzogen hat, würde ich sagen, vielleicht nochmal innehalten und einen zweiten Musikwunsch hören. Was haben Sie sich da ausgesucht?
Ich habe die Gedanken sind frei ausgesucht. Ich habe das Lied inhaltlich, finde ich, sehr gut. Und ich habe auch in einem Theaterstück mit dem sehr veränderten Menschen dieses Lied als Grundgerüst genommen. Einfach diese ganze, im ganzen Theaterstück haben sie versucht, immer das Lied zu singen als Chor. Deswegen finde ich sehr interessant.
Dann hören wir jetzt also Die Gedanken sind frei in einer Aufnahme von 1994 und zwar vom Rundfunk Jugendchor Wernigerode.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen.
Die Gedanken sind frei. Ein Musikwunsch von Hülya Karci. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 vom RBB. Mein Gast ist Theaterpädagogin, freie Dramaturgin in Berlin, macht viele Projekte und auch diese Musik hatte ja mit einem Theaterprojekt zu tun, eben ein Theaterprojekt mit demenziell veränderten Menschen. Sie haben mir eben, während wir gehört haben, gesagt, auch eine Opernsängerin war mit in dem Ensemble, was dieses Theaterstück gespielt hat, die auch unter Demenz gelitten hat. Also gerade bei Alzheimer-Demenz spielt Musik ja oft eine so befreiende Rolle. Also ist Ihnen das dann eben auch in dem Theaterstück, in der Arbeit dann so gegangen, dass Erinnerungen mit der Musik wieder zum Vorschein kamen?
Auf jeden Fall. Musik und Tanz spielt tatsächlich sehr große Rolle. Sie können nicht sprechen oder ihre Gedanken oder Erinnerungen erzählen oder tägliche Leben erzählen, aber wenn sie eine Musik hören, das sie damals gehört haben, dann einfach anfangen sie zu singen. Wir hatten auch damals eine Live-Musik dabei. Ein Geigerspieler war dabei.
Das ist auch eine deutsch-türkische Gruppe gewesen.
Das war deutsch-türkische, persische Gruppe, war wieder sehr unterschiedlich.
Diese Theaterarbeit oder auch Filmarbeit im Gesundheitsbereich, da haben Sie so dieser Umgang mit Altwerden, Demenz, mit Gesundheit und dann so in diesen unterschiedlichen, ja auch von migrationsgeprägten Gruppen, was haben Sie da beobachtet? Wie unterschiedlich gehen wir damit um?
Im Gesundheitsbereich arbeiten wir viel, weil dieses Minderheitsgefühl zum Beispiel für die Menschen, die Migrationshintergrund haben, diese, wie nennt man das, Minderheitsstress, das macht uns krank. Deswegen, wenn wir eine gesunde Gesellschaft so haben, das müssen wir dieses Gefühl irgendwie mit diesem Gefühl kämpfen oder gegen Rassismus etwas kämpfen. Das ist eine
krank machen.
Das einfach macht krank. Nicht nur psychologische, physische Krankheiten. Deswegen war sehr, sehr interessant und gut für mich, in diesem Bereich zu arbeiten.
Wie haben Sie das erlebt? Ist der Umgang ein unterschiedlicher mit dem Altwerden, zum Beispiel mit dem Vergesslichwerden oder eben auch mit dem demenziell Erkranktsein in einer migrationsgeprägten Familie oder in einer deutschen Familie? Wie haben Sie da Unterschiede erlebt?
Am Ende gibt es gar keinen Unterschied. Ehrlich gesagt, wenn sie vergessen, alle vergessen einfach. Ne? Aber wichtig ist, besonders mit demenziell sehr veränderten Menschen, schöne Erinnerungen zu machen, zusammen, Spaß machen. Zum Beispiel nach der Probe gehen sie nach Hause, sie erinnern sich nicht, was wir gemacht haben, aber irgendwie, das hat Spaß gemacht vorhin. Oder ein Lied oder irgendwas. Das war diese Idee und finde ich richtig, Spaß zu haben, miteinander etwas Tee trinken und etwas Kekse essen und dann wieder nach Hause gehen. Das ist ein Mittel gegen Depression.
Einen schönen Moment erleben, auch einen schönen Nachmittag erleben, ja. Demenziell veränderte Menschen, das ist etwas, was Sie auch weiter verfolgt haben, das Thema. Ich habe hier zum Beispiel, Sie haben nur noch was ganz anderes mitgebracht, nämlich ein Bilderbuch, in dem Sie gearbeitet haben. Meine Oma hat ein Elefantengedächtnis, ein deutsch-türkisches Buch, was eben auch über eine Theatergruppe entstanden ist. Theatergruppe vom ehrenamtlichen Besuchsdienst. Was steckt da dahinter?
Wir haben diese ehrenamtliche Besuchsdienst eröffnet zu kulturellen Bereich. Sie machen immer noch jetzt alle 2 Jahre Demenzkulturtag zum Beispiel im Nachbarschaftshaus Schöneberg. Das war am Anfang eine Theaterarbeit, aber die Menschen haben fortgeschrittene Demenz. Deswegen konnte man nicht mehr Theaterarbeit machen. Ich habe gedacht, okay, dann entwickeln wir zusammen eine Geschichte und dann schreiben wir ein Bilderbuch. Dann haben wir mit diesem Bilderbuch viele Lesungen gemacht in unterschiedlichen Stadtteilen. Dann haben wir über Demenz gesprochen.
Das war
Tabuthema.
Ein Tabuthema. Und zwar haben Sie eben 2 kleine Kinder, die mit ihrer Oma immer nette Nachmittage verbringen und irgendwann feststellen, die Oma erinnert sich nicht mehr, kocht den Grießbrei nicht mehr so, wie sie den immer gekocht hat und so weiter. Erzählen aus ihrer Sicht, wie sie das erleben, eben, dass die Oma sie nicht mehr von der Schule abholen kann und was mit der Oma passiert. Das eben auch auf Deutsch und auf Türkisch. Das heißt, jetzt werden auch die Familien mit einbezogen. Eben, es ist nicht nur die Arbeit mit den demenziell Erkrankten sondern eben dann auch die Familien. Vorbeugung, Familie. Information.
Genau. Das ist ein Lebensmodell eigentlich. Nach der Lesung stelle ich immer diese Frage, ob das ein realistisches Lebensmodell oder nicht. Es gibt ja schon Konzept demenzfreundliche Kommune. Das ist das Modell. Wie kann man mit der Stadtteil zusammenarbeiten? Nicht nur, natürlich, sie können in einem Wohnheim bleiben oder Altersheim bleiben, aber einige wollen ja nicht im Altersheim bleiben.
In diesem Bilderbuch werden dann nämlich auch der kleine Krämerladen um die Ecke angesprochen. Mhm. Also Oma kommt hier vielleicht vorbei und erinnert sich nicht mehr. Also die Nachbarschaft wird mit einbezogen.
Genau.
Nachbarschaftshäuser haben Sie jetzt ganz häufig gesagt. Also wir haben durch die vielen Projekte, die wir hier schon angesprochen haben, eben einen Eindruck bekommen, mitbekommen, dass Sie viel mit Initiativen, mit Vereinen, mit Nachbarschaftshäusern zusammenarbeiten, mit Stadtteilzentren. Mhm. Das heißt ja auch jetzt mal im Umkehrschluss, dass Sie sich ständig bemühen müssen. Es ist eine Arbeit, die Sie machen, wo Sie permanent neue Aufträge und andere Aufträge, andere Auftraggeber suchen müssen, oder?
Ja, am Anfang war so tatsächlich.
Und jetzt kommen die
auf Sie zu. Jetzt kommen selber, genau. Das freut mich natürlich.
Auf was ich hinaus will, ist, wenn Sie als freie Dramaturgin in permanent sich Aufträge eben suchen müssen, das klappt mal besser, mal weniger gut. Ich nehme mal an, dass es in letzter Zeit auch nicht gerade einfacher geworden ist wegen der ganzen Sparmaßnahmen, denn genau diese, Ihre Auftraggeber, Nachbarschaftszentren, Initiativen, Vereine, leiden ja unter den Sparmaßnahmen.
Ja, das ist natürlich bedauernd und schade, diese Kürzungen. Ich bin Rentnerin jetzt. Deswegen habe ich ein bisschen Freiheit. Aber für junge Menschen, das ist ziemlich schwierig. Deswegen, man muss ja dagegen protestieren oder irgendwas machen, wo wir sind. Jeder muss ja etwas machen eigentlich, Widerstand zeigen irgendwie.
Sie arbeiten ja in dem Bereich, weil er Ihnen so wichtig ist und weil Sie sagen, gesellschaftlich ist diese Arbeit eben so wichtig und dieses Miteinander. Auf dieses Miteinander würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Also ich höre raus, dass Sie mit vielen verschiedenen Migrantengruppen, also mit Menschen mit Migrationsgeschichte, vielleicht persische Wurzeln, türkische Wurzeln, griechische Wurzeln, so in Nachbarschaftszentren Ihrer Erfahrung nach, trifft da tatsächlich Nachbarschaft aufeinander und wie bekommen Sie zu den unterschiedlichen Menschen dann den Kontakt auch hin? Also es ist ja nicht ein Miteinander, was vom Himmel fällt, das muss ja gewollt sein.
Nee. Ja, die Nachbarschaftshäuser sind unterschiedlich, aus meiner Erfahrung kann ich sagen. Manche sind leider immer noch zu, keine offene Tür für Menschen mit Migrationsgeschichte. Man sagt natürlich, ja, unsere Tür ist offen, aber diese Angebote sind nicht so geeignet, immer noch, ne, nach vielen Jahren. Schade. Oder diese Willkommenkultur ist leider ein bisschen kalt. Aber durch, wie ich zum Beispiel, meine Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Kulturen, wenn sie mehr da sind, mehr Projekte machen, dann kommen die Leute natürlich mehr.
Also dann Mund-zu-Mund-Propaganda und einer zieht den anderen
herein. Genau, das ist unsere Vorgesetzte im Nachbarschaftshäusern sagen immer, wir haben ja viele Broschüren und im Türkisch übersetzt, wir haben ja schon, aber wichtig ist ja diese Mundpropaganda, was sie dort erleben eigentlich. Dann gehen sie in ihren Stadtteil, erzählen sie was. Ne? Broschüre also, sagt nicht alles.
Ich habe mich manchmal so gefragt, Sie sind Akademikerin, Sie sind Intellektuelle. Wie kommen Sie mit Menschen ins Gespräch, die jetzt hier beispielsweise Männern und Frauen, die hier als Arbeiterin, die als Reinigungskräfte, als Hausfrauen hier leben? Gibt es da immer eine Ebene tatsächlich sofort? Oder muss man sie auch erstmal so ein bisschen aneinander rantasten?
Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ne? Ich habe gar keine Scheu. Ich kann mit allen reden. Wenn Sie auch meine Hintergrund gucken, ich komme ja auch eine armliche Familie eigentlich und sehr demokratisch geprägt. Alle sind für mich gleichberechtigt.
Und umgekehrt ist da nicht manchmal die Angst, meine Güte, da kommt jetzt die Akademikerin, die weiß doch von unserem Leben gar nichts. Umgekehrt vielleicht, dass da Vorbehalte sind?
Begegnet vielleicht, Ihnen das manchmal? Vielleicht. Es gibt einen Begriff, aktiv zuhören, spielt auch eine große Rolle. Ich höre zu, ich bin hartnäckige, geduldige. Ich bin hartnäckige, geduldige, lebensfreudige Mensch, ja, Lebewesen eigentlich. Ich bin neugierig. Wahrscheinlich, es gibt einen großen Mangel jetzt in unserer Gesellschaft, neugierig zu sein. Wie können wir diese Neugier wieder zu öffnen? Miteinander oder gegeneinander unsere Kultur, unsere Geschichte zu neugieren wahrscheinlich. Von daher gab es, ich habe nicht so, keine negative Sein erlebt, ehrlich gesagt.
Ich habe ja jetzt durch die ganze Stunde, würde ich schon sagen, also dieses sozialkulturelle Engagement fürs Zusammenleben, das ist so eine Art, naja, das ist das Motto, was Sie immer weiter treibt, auch was ihr Leben antreibt. Sie sagen jetzt aber gerade, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das an für sich diese Art von Zusammenleben gerade doch unter großen Schwierigkeiten ist. Wir nicht mehr aufeinander zugehen, wir nicht mehr neugierig sind. Das heißt, wenn wir jetzt so zum Ende unseres Gesprächs, wie blicken Sie so in die Zukunft, in die Nähere?
Ich erwähne auch noch eine Arbeit von mir, Ja. Diese Friedenau 2084, das ist eine Spielung von 1984, dieser Roman. Wir haben auch versucht, eine Utopie zu schreiben.
Also genau so einen Blick in die Zukunft
zu werfen. Das war sehr schwierig. Dann habe ich ja entdeckt, wir können nicht mehr so fantasieren. Das haben wir wieder verloren, einfach zu fantasieren. Wir müssen nochmal erwecken, zu Fantasie zu machen, gute Sachen zu denken. Wir sprechen viel dystopische Geschichte oder Dystopie für die Welt, für unsere kleine Familie nicht. Ne? Es geht gut, meine Enkelsöhne und so weiter und so weiter, aber für die Welt machen wir eine große Sorgen. Da müssen wir wahrscheinlich so mehr fantasieren, mehr Utopie entwickeln, zusammen entwickeln. Ich habe diese Sorge für die Türkei, für Deutschland, was ist, diese Entwicklungen sind grausam tatsächlich. Aber wir müssen hier bleiben und weiter überlegen. Wir müssen kreativ sein. Man darf nicht denken, oh, ihr Leben war ja problemlos. Ich habe viele Probleme erlebt in der Türkei, auch hier. Aber meine Chance war, ich habe mit guten und prinzipfreudigen Menschen zu treffen. Das war sie waren meine Wegweiser. Und ich bin hartnäckig einfach.
Einfach ist es nicht, aber ich habe den Eindruck, dass Sie sich auf jeden Fall die Kraft noch bewahrt haben, in dieser Hartnäckigkeit auch weiterzumachen und weiter für Kreativität in Nachbarschaftszentren und in anderen Initiativen zu sorgen. Mhm. Ich weise am Ende dieses Gesprächs nochmal darauf hin, dass eine Inventur 2025, also Stresemannstraße 30, das Projekt weitergeht, die Ausstellung auch in Maxim Gorki wieder zu bewundern ist bis zur Jahreshälfte. Genau. Und jetzt beschließen wir unser Gespräch natürlich wie alle Gespräche hier mit Ihrem letzten Musikwunsch, Hülya Kürçi. Was haben Sie da ausgewählt?
Ja, eine ägäische Ballade kommt jetzt von Muammer Ketencoğlu. Auch unsere Bekannten, unser Freund Muammer, er ist Musikethnologe, er recherchiert viele alte Lieder und veröffentlicht. Und er hat auch einen Film von mir auch Musik gemacht übrigens, wie Hüsnü Arkan.
Also unser Abschlussstück heißt?
Uçun kuşlar uçun.
Übersetzt?
Vogel, flieg weiter zu meiner Heimat.
Vogel, flieg weiter zu meiner Heimat. Das ist also hier der letzte Wunschtitel von Hülya Kürçi. Dankeschön für Ihren Besuch hier.
Vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Übrigens, Sie und auch alle Zuhörer sind natürlich herzlich eingeladen zu dieser Ausstellung im Gorki ab 16. Januar.
Dieses und alle anderen Gespräche hier vom Radio 3 hören Sie immer wieder, wenn Sie mögen, auf der Radio 3 App oder in der ARD Mediathek. Können Sie da auch weiterempfehlen. Ich bin Katrin Heise und wünsche alles Gute.
Asker ettiler beni kıdemli çağ.